Das Münchner Rundfunkorchester unter der Leitung von Andreas Albert mit einem Walzer von Wolfgang Riem. Der in Karlsruhe lebende Komponist ist gut und fast nachbarschaftlich befreundet mit dem Mann, um dessen Gedanken und überschäumende Metaphorik es jetzt gehen soll. Peter Sloterdijk. Der Philosoph und Kulturwissenschaftler, der bis 2017 an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe Philosophie und Ästhetik gelehrt hat, gilt als einer der auflagenstärksten und umstrittensten Denker der Gegenwart. Mit seinen Büchern und Beiträgen hat er in Deutschland schon so manche Debatte ausgelöst. Sloterdijks Hauptwerk ist die dreibändige und über 2500 Seiten starke Sphärentrilogie, die zwischen 1998 und 2004 erschienen ist. Und deren dritter Band ist den Schäumen gewidmet. Was es auf sich hat mit Sloterdijks Philosophie der Blasen und der Schäume, das weiß Sven Rücker. Er ist Dozent für Philosophie an der Freien Universität in Berlin. Guten Morgen, Herr Rücker.
Guten Morgen.
Herr Rücker, wie kommt denn der Schaum bei Sloterdijk in die Philosophie?
Im Grunde genommen dadurch, dass er mit den Blasen anfängt. Also wer mit den Blasen anfängt, muss mit dem Schaum enden. Sloterdijk hat ja in seinem Sphärenwerk so eine klassische Dreiteilung vorgenommen, die in der Philosophie seit alters her üblich ist. Er fängt ja mit den sogenannten Mikrosphären an, das wären dann eben die Blasen. Die bezeichnen aber nicht unbedingt nur einen einzelnen Menschen, sondern das, was er Dyade nennt. Also wir sind eigentlich immer schon sozusagen zweipolig ausgerichtet, wir teilen immer schon Innenräume mit anderen Menschen. Nichtsdestotrotz bezieht sich das noch auf den einzelnen Menschen. Und wenn man nun eine Gesamtheit von Blasen denken will, dann muss man es quasi Schäume nennen. Ja. Also die Schäume sind sozusagen die Multiplikation der Blasen, also eine gesamte Gesellschaft oder letztlich die gesamte Welt.
Genau, also das ist klar, von der Blase zum Schaum. Wofür steht denn die Metapher des Schaums dann?
Ja, da muss man vielleicht philosophiegeschichtlich ein bisschen weiter ausholen. Die Philosophie hat eigentlich in ihrer Geschichte, in ihren Selbst-, aber auch Weltbeschreibung immer so ein bisschen geschwankt zwischen Tendenzen zur Verfestigung und zur Verflüssigung. Verfestigung bedeutet meistens, dass die Philosophie vom Haus her gedacht wird, von der Architektur. Also Kant spricht zum Beispiel von der Architektur der reinen Vernunft, spricht davon, dass wir die Buchstaben buchstäblich nehmen sollen, als das, was steht, wann feststeht, an dem sich die Gedanken festhalten können. Das geht dann so ein bisschen bis zu Heidegger und seinem Haus des Seins. Das ist also das eine. Philosophie ist immer interessiert an Verfestigung, an Begrifflichkeit, die Welt subsumieren kann. Das andere ist aber auch so eine Tendenz zur Verflüssigung, die wir auch immer in der Philosophie von Anfang an beobachten können. Also schon der Neuplatonismus spricht ja von Emanation, also davon, dass das eine überfließt. Nietzsche, der ja auch einer der großen Helden von Sloterdijk ist, der hat ja dann den großen Schlachtruf auf die Schiffe, ihr Philosophen, und spricht davon, dass der Sinn flüssig ist, die Bedeutung noch viel mehr. Also wir haben auch so eine Tendenz zur Verflüssigung in der Philosophie. Und der Schaum zeichnet sich ein bisschen dadurch aus, dass er eigentlich beide Tendenzen zusammenführt. Denn ein Schaum ist ja weder flüssig noch fest, sondern in gewisser Weise beides oder etwas, was eben beides zusammenführt, dass man gleichzeitig als fest denken kann, als eine lockere Struktur, aber auch als etwas, was immer im Zusammenhang mit Flüssigkeit steht. Hm. Und ich denke, darum geht es auch Sloterdijk ein bisschen, ja, dass diese beiden Haupttendenzen der Philosophie zusammenführt.
Das wäre dann der Versuch auch einer Synthese dieser beiden Hauptströmungen, also quasi über jetzt das Bild des Schaums, der ja verschiedene Aggregatzustände haben kann, das Feste und das Flüssige in irgendeiner Art und Weise zu verbinden?
Ganz genau, ja, ganz genau. Also das, denke ich, ist so die Hauptintention, die Sloterdijk dabei hat.
Und im Schaum hängt ja irgendwie auch alles mit allem zusammen. Und das versucht Sloterdijk ja auch dann in seinen Sphären. Was hängt denn da alles zusammen?
Erstmal natürlich die einzelnen Blasen. Also es geht natürlich darum, wenn man davon redet, dass wir in Blasen leben, meint man ja eigentlich, wir haben eben gerade keinen Kontakt zur Außenwelt. Also wir reden ja auch sehr viel von Meinungssagen.
Ja, klingt isoliert,
und so weiter. Genau, dass man von da aus dann eben doch wieder kommt zu so einer Vorstellung von Zusammenhalt, von Gesellschaftlichkeit, ohne eben dieses zentrale Bild der Blase aufgeben zu wollen. Und das funktioniert dann eben natürlich mit dem Schaum ganz gut, weil der Schaum eben zeigt, dass Blasen auch einen Zusammenhalt bilden können, ohne diese Isolation aufzuheben, wenn man von Isolation sprechen will.
Ja, also Sloterdijk braucht da auch den Begriff der Co-Isolation und irgendwie ist quasi die Außenhaut des einen dann auch die Außenhaut des anderen. Und wir haben vorhin schon gehört, als ich mit dem Schaumforscher gesprochen habe, dass im Schaum die Bewegung auch eine ganz eigenwillige Bewegung ist, sodass quasi eine hohe Durchlässigkeit gegeben ist, könnte man so sagen.
Ganz genau. Schäume bilden sich ja eigentlich dadurch, dass Flüssigkeiten in Bewegung geraten, verwirbeln. Also das nochmal auch zu Verflüssigung und Verfestigung. Also auch da haben wir wieder diesen diesen großen Zusammenhang mit der Geschichte der Philosophie und ihren Haupttendenzen. Mhm. Ja, und ich denke, da bietet sich der Schaum natürlich an. Und diese Tatsache, dass der Schaum nie eine Blase allein ist, sondern viele Schäume, das wiederum gilt natürlich auch für die klassische Metapher der Zelle schon. Also das finde ich eigentlich ganz interessant, ja, dass auch diese Zellstaaten ja schon dadurch charakterisiert sind, dass eine einzelne Zelle immer im Austausch mit anderen Zellen steht, mhm, und auch dort zwei Zellen sozusagen eine Wand oder eine Grenze teilen.
Ja, ja, wir denken an Zellen auf der einen Seite, ist richtig, aber vielleicht doch auch, wenn es um dieses Strukturelle geht, in dem alles mit allen zusammenhängt, funktioniert eigentlich auch das Bild des Netzwerks, und das haben wir ja schon.
Ja, genau. Und da kann man sich natürlich fragen, worin unterscheidet sich eigentlich diese Vorstellung des Schaums von der Vorstellung des Netzes? Also weil es ja beides lockere Strukturen sind. Also das ist, glaube ich, die Hauptsache, dass wir eigentlich in der Moderne Zusammenhalt nicht mehr denken als Block, dass sich Menschen sozusagen zusammenschweißen, wie man das auch in klassischen Massentheorien kennt, sich die Individuen sozusagen auflösen, jede Grenze sich auflöst und sich so ein fester Block bildet, so eine Kollektividentität, die die einzelnen Identitäten auslöscht. Das ist eben nicht mehr der Fall bei der Netzmetapher, aber auch nicht mehr der Fall bei der Schaummetapher. Ja. Die Frage ist aber, wie unterscheiden sich Netz und Schaum, oder ist es eigentlich nötig, statt der Netzmetapher jetzt die Schaummetapher zu verwenden? Oder wo liegt der Vorteil des Schaums gegenüber dem Netz?
Ja, der Schaum ist vielleicht irgendwie doch sozusagen konkreter vorstellbar, dreidimensional, wobei das Netz ja irgendwie auch, das Netzwerk zumindest ja auch irgendwie nicht nur umspannend ist, sondern eben wahrscheinlich auch in die dritte Dimension hineingeht. Ist das aber so ein bisschen Gesellschaftstheorie als Schaumdeutung, was Sloterdijk da betreibt?
Ja, ganz eindeutig. Also im Gesicht geht es ja um Gesellschaftstheorie und nicht um Schaumtheorie. Der Schaum ist natürlich ein Bild für Gesellschaften, also für menschliche Gesellschaften und ihren Zusammenhalt. Also das ist klar. Er will eigentlich mit Hilfe des Bildes des Schaums moderne Gesellschaften denken.
Mhm. Wie wird denn diese Schaummetaphorik rezipiert? Also was macht das im Diskurs?
Das hängt davon ab, welchen Diskurs man jetzt betrachtet. Der akademische Diskurs nimmt davon eigentlich eher wenig Notiz. Der ist aber ja ohnehin nicht so interessiert an bildhaftem Denken. Also da steht jede Form des bildhaften Denkens immer unter dem Verdacht, eigentlich schon eher Poesie zu sein oder Lyrik. Aber Sloterdijk ist ja ohnehin jemand, der sich jetzt nicht nur an akademisches Publikum richtet. Also ich erinnere mich, dass ich in den 90ern in Freiburg studiert habe, und da hat Sloterdijk auch schon Vorträge nicht mehr in Hörsälen gehalten, sondern in Theatern. Ja, also er hatte immer schon eher ästhetisches Publikum. Und für so ein Publikum sind solche Bilder natürlich sehr, sehr gut geeignet, weil sie, wie Sie bereits gesagt haben, eben sehr konkret sind.
Ja, trotzdem ist Sloterdijk ja nicht unbedingt leicht zu verstehen. Also er findet neue Worte, neue Assoziationen auch zu erzeugen. Das ist manchmal ganz greifbar. Es wird ihm aber gerne auch mal von Kritikern vorgeworfen, dass er ja sich so ein bisschen in diesen Bildern und Metaphern, Delirien habe ich gelesen, Fremdwörter, Exzessen, dass er sich darin so ein bisschen gefällt und irgendwie aber so die Theorie dahinter dann gar nicht so stringent ist.
Ja, dass er ein Schaumschläger ist, um beim Thema zu bleiben. Also das wird ihm in der Tat recht häufig vorgeworfen. Ja. Man könnte sogar so weit gehen zu sagen, das sei so eine ironische Replik, dass er so viel von Schäumen spricht. Auch seine Kritiker würde ich aber jetzt nicht sagen. Ich denke eher, das liegt an Sloterdijks eigener intellektueller Herkunft. Er ist ja eigentlich so ein Hybrid von Nietzsche und Heidegger. Und Nietzsche war ja auch ein sehr poetischer Denker. Auch ein sehr performativer Denker, also der adressatenbezogen
und ein Provokateur
hat und Bücher geschrieben hat und auch ein Provokateur, ganz genau. Und von Heidegger her kommt diese Tendenz zum Neologismus, also dazu neue Wortungetüme zu bilden. Und das ist auch auf Effekt angelegt, würde ich sagen. Also soll einschüchtern, faszinieren. Das würde ich jetzt sozusagen als performativen Akt deuten. Für ein ästhetisches Publikum muss ich dann immer fragen, sind solche Neologismen wirklich nötig oder ist es jetzt reine Effekthascherei? Also gibt es für das, was dort gesagt werden soll, kein geeignetes Wort, sodass man Neues erfinden muss, oder wird hier ein neues Wort erfunden, nur um zu maskieren, dass man eigentlich was Altes sagen will?
Ja. Was halten Sie denn selbst von dieser Schaummetaphorik? Wie weit trägt das?
Also ich finde die aus den eingangs genannten Gründen schon sehr sinnvoll, weil ich schon glaube, wenn man heute als Philosoph Bilder finden will für unsere moderne Gesellschaft und ihren Zusammenhalt. Und da muss man auf solche Strukturmetaphern zurückgreifen, die lockere Formen des Zusammenhalts zum Ausdruck bringen. Mhm. Das kann der Schaum sein, das kann aber in meinen Augen auch das Netz sein. Das leistet eigentlich letztlich genau dasselbe. Also ich sehe jetzt nicht unbedingt die Notwendigkeit, jetzt die Netzmetapher, die ja gang und gäbe geworden ist, zu ersetzen durch die Schaummetapher. Denn das entscheidende Moment, also dass wir hier lockere Zusammenschlüsse denken müssen, das bieten eigentlich beide. Aber ich verstehe natürlich auch den Impuls des Philosophen, der sagt, ich kann jetzt nicht einfach das Bild verwenden, das alle verwenden, sondern ich muss schon auch was Neues bieten. Das gehört zum Geschäft dazu.
Ja, und auch ganz schön, dass Sie sagen, Peter Sloterdijk ist ja schlau genug, dass er vielleicht auch das dann eine gewisse Art von Replik auf die Schaumschlägerei, die ihm hier oder da vorgeworfen wird, irgendwie gemeint hat. Der Schaum in der Philosophie kann also eine luftige Metapher ist das, die aber dann doch vielleicht ein bisschen zu mehr taugt als zu Schaumschlägerei. Sven Rücker von der Freien Universität in Berlin, vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich.
Und die nicht so gute Tonqualität bitten wir Sie zu entschuldigen. Wir haben Herrn Rücker auf dem Handy erreicht.